Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Mein heutiger Gast war Europachef des Mobilfunkunternehmens BlackBerry. Er heißt Markus Müller und hat diesen Job von heute auf morgen gekündigt. Seit 5 Jahren arbeitet er als Sterbebegleiter und hat eine App für pflegende Angehörige entwickelt. Ich bin mit ihm in München per Internet verbunden. Herzlich willkommen, Herr Müller.
Schönen guten Morgen, Frau Bürger.
Die Initialzündung für diesen großen Turn in Ihrem Leben soll ein Buch gewesen sein, das Sie so beiläufig am Flughafen gekauft haben. 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Was war das für ein Tag im Jahr 2014? Warum haben Sie damals ausgerechnet zu diesem Buch gegriffen?
Ich habe tatsächlich das Buch gar nicht gekauft, sondern ich habe das in irgendeinem Flughafen dieser Welt in die Hände bekommen. Ich weiß nicht mehr warum, habe das Inhaltsverzeichnis gelesen. Und die Überschriften dieser 5 Dinge haben mich damals so berührt und so ergriffen, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt auf dem Sterbebett läge, würde ich wahrscheinlich dieselben Dinge berühren. Und das hat einen Prozess bei mir angestoßen.
Was hat das Buch mit Ihnen gemacht? Was waren die 5 Dinge, die Sie da so angefasst haben?
Also das, was mich am meisten berührt hat, das war der Punkt, wo die Menschen gesagt haben, sie hätten ihr Leben gerne mutiger gelebt und so, wie sie das möchten und nicht, was andere von ihnen erwarten. Und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das Leben, was ich gerade führe, ist zwar ein Leben, wo ich viel Zuspruch und Anerkennung von außen bekomme, aber wo Dinge fehlen, die mir wichtig sind. Und diese Erkenntnis hat mich damals irgendwie wie ein Blitz getroffen und dann eben schlussendlich zur Kündigung geführt.
Markus Müller, lassen Sie uns erstmal Ihre Karriere nachzeichnen. Jahrgang 1973. Sie haben in München Jura studiert, allerdings nie als Jurist gearbeitet, sondern schnell ein Softwareunternehmen gegründet. Wie kam das?
Mein Großvater hat mir als Kind immer gesagt, der war ja durch den Krieg, hat er nie studiert. Wenn er nochmal studieren könnte, würde er Jura studieren, weil man das im Leben immer brauchen kann. Egal, ob man ein Haus kauft, einen Arbeitsvertrag unterschreibt, ein Auto kauft. Juristische Grundkenntnisse sind nicht schlecht. Aber ich wusste nicht wirklich, was ich machen möchte und habe dann auch das Jurastudium genutzt, die ja doch langen 7 Jahre, so in verschiedene Branchen reinzuschnuppern. Und da bin ich von einer Personalvermittlung über die Münchner Rückversicherung zur Deutschen Bank und habe also wirklich verschiedene Branchen kennengelernt und bin dann hängen geblieben bei einem Technologieunternehmen, das hieß damals Palm. Das waren die ersten Handhelds, also die Vorläufer der heutigen Smartphones. Die Zuhörer, die alt genug sind, die kennen diese Geräte noch. Da war noch kein Telefon drin, sondern wirklich nur ein Kalender, ein Adressbuch. Man konnte das synchronisieren mit seinem Computer. Und diese Geräte haben es mir angetan und ich habe damals irgendwie schon eine große Zukunft gesehen für diesen Bereich und habe deswegen dann gegen Ende des Studiums ein Unternehmen gegründet, was sich auf diese Technologie fokussiert und spezialisiert hat.
Das war nach einigen Jahren so erfolgreich, dass Sie es an den kanadischen Konzern BlackBerry verkauft haben. Es heißt für einen mittleren 2-stelligen Millionenbetrag. Was heißt das? 50 Millionen?
Der Betrag wurde nie genannt und ich habe auch damals eine Vereinbarung unterschrieben, das nicht zu veröffentlichen. Insofern kann ich darüber leider nicht sprechen.
Haben Sie damals schon überlegt, da bald wieder auszusteigen oder waren Sie noch auf dem Trip immer schneller, immer weiter, immer höher?
Also ich glaube, mich hat damals gereizt, einen Konzern mal kennenzulernen von innen, weil ich bis dahin ja ausschließlich in meinem eigenen Unternehmen, wir waren damals 50 Leute, als wir verkauft haben, also kein großes Unternehmen, gearbeitet hatte und ich hatte so die Idee gehabt, meinen Konzern kennenzulernen mit vielen 1000 Mitarbeitern, am Schluss dann ja, als ich für Europa zuständig war, mit 4000 Leuten unter mir. Das war eine spannende Erfahrung, die ich vorher nicht kannte und ich wusste, glaube ich, schon von Anfang an, dass ich da jetzt nicht den Rest meines Lebens verbringen werde.
4000 Mitarbeitende, sagen Sie, 1 Milliarde Umsatz, damals BlackBerry, Sie waren der Europachef, da hatten Sie eine riesige Verantwortung. Wie sah Ihr Auftrag aus und wie sah Ihr Alltag aus?
Also Alltag, würde ich mal sagen, gab es keinen wirklich. Ich war damals in London und war aber ja fast jeden Tag im Flugzeug. Also ich habe das mal später zusammengezählt, es waren im Jahr 2014 250 Flüge, die ich in einem Jahr absolviert habe, also fast jeden Tag im Flugzeug, von Land zu Land sozusagen, eigentlich immer so gefühlt als Feuerwehrmann, der Feuer gelöscht hat. Wir waren damals ja in einer großen Umstrukturierung, also BlackBerry ging es damals ja nicht mehr so gut, weil Apple und Google mit ihren Smartphones BlackBerry überholt hatten. Und die Ansage des neuen CEOs war dann, das Unternehmen von einer Hardwarefirma zu einer Softwarefirma zu überführen, was ja dann auch geklappt hat. Und dieser Turnaround, wie man das so schön nennt, führt eben dazu, dass es eben ständig darum geht, möglichst die Umsatzeinbrüche möglichst abzuflachen, also nicht zu stark werden zu lassen, gleichzeitig aber eben Softwareumsätze zu priorisieren. Und das führt zu ganz vielen eben Problemen in den einzelnen Ländern. Wir haben ja auch viele Leute abgebaut. Wir haben ja damals, glaube ich, am Schluss hatten wir noch 1500 Mitarbeiter, also von 4000 am Anfang des Jahres zu 1500 am Ende.
Auch kein schöner Job.
Nee, kein schöner Job, obwohl es einfach eine Notwendigkeit war. Also die Alternative wäre gewesen, zu sagen, man macht das Unternehmen zu. Und nachdem wir da schon auch noch Potenzial gesehen haben für die Firma, war das die einzige Möglichkeit, das Unternehmen zu retten.
Anfangs hat das erfolgreiche Manager-Dasein ja anscheinend schon auch starke Glückshormone produziert, sonst wären Sie da nicht immer weiter gegangen. Wann hörte das auf?
Also meine Grundmotivation, da immer weiter zu gehen, war eigentlich die, dass ich immer das Gefühl hatte, in diesem großen Konzern wenig bewegen zu können und dachte, wenn ich nur weit genug oben bin, dann habe ich mehr Einfluss und kann mehr mitsprechen. Aber selbst als Europachef kann ich Ihnen sagen, wo ich ja direkt an den Vorstand berichtet habe, war mein Einfluss in diesem großen amerikanischen Konzern relativ gering. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, also Konzerne sind für mich nichts, weil ich doch einfach gewohnt war, als Unternehmer natürlich Entscheidungen selber zu fällen.
Hätten Sie in den Vorstand auch noch aufsteigen können?
Also mir wurde das angeboten, als ich gesagt habe, ich gehe, wurde mir angeboten, dass ich mir selbst einen Vorstandsposten kreieren kann. Die haben mir gesagt, such dir was aus, was du gerne machst und komm zu uns quasi in den Vorstand. Aber ich habe diese Option von vornherein dann abgeblockt.
Haben Sie denn gemerkt, dass Sie die Macht auch in gewisser Weise korrumpiert?
Also ich habe die Macht mal verglichen mit Honig, der einem sozusagen auf die Zunge tropft und der am Anfang ganz, also so, wo man leichte Süße schmeckt und irgendwann kriegt man Gefallen oder findet man Gefallen an diesem Honig. Und da kann durchaus auch ein Suchtpotenzial entstehen. Also ich erinnere mich an eine Situation, ich hatte damals einen Fahrer, einen Chauffeur und der hat mich abgeholt von unserer Konzernzentrale und zum Flughafen gebracht und der hat mir die Tür nicht aufgehalten. Und das hat mich furchtbar aufgeregt, dass ich da selber also die Tür öffnen musste. Und eine Sekunde danach, nach dieser Aufregung, ist mir bewusst geworden, was gerade passiert. Und mir ist auch bewusst geworden, dass ich dieser Mensch nicht sein möchte, der davon abhängig ist, dass andere Menschen ihn bedienen oder irgendwie ihn da entsprechend seiner Machtposition vergöttern oder wie auch immer.
Sie waren also irgendwie hin und her gerissen, ne? Zwischen dieser Unternehmerperson, diesem Manager und der Privatperson, haben dann 2014 nach der Lektüre dieses Buches, über das wir am Anfang kurz gesprochen haben, wirklich von einem auf den anderen Tag gekündigt. Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert?
Ja, tatsächlich mit viel Unverständnis. Warum gibst du das auf?
Midlife-Crisis.
Ja, das war auch, das kam dann später eigentlich erst. Da kam dann so der Punkt, dass sie gesagt haben, jetzt reist er hier um die Welt und verbringt 6 Wochen in Thailand und 5 Wochen in Südafrika und weiß eigentlich nicht, was er mit seinem Leben tun soll. Aber mich hat nicht wirklich interessiert, was die Menschen da von mir denken, weil ich einfach gespürt habe, dass das der richtige Weg ist, ohne zu wissen, wohin es geht. Ich habe ja, als ich gekündigt habe, kein klares Ziel vor Augen gehabt, was danach kommt.
Gab es dann auch jemand, der Sie verstanden hat?
Tatsächlich hat meine Mutter mir sehr gut zugesprochen, weil die natürlich auch mitbekommen hat, was für Herausforderungen man als Manager hat. Und da gab es natürlich auch Krisen, wo ich dann völlig verzweifelt war und nicht wusste, wie ich diese vielen Feuer, die es überall gab, löschen soll. Meine Mutter hat mir dann immer wieder, auch übrigens in der Zeit, als ich meine Firma noch hatte, hat sie immer wieder gesagt, ja, bist du dir sicher, dass du dir das antun willst und da schau auf dich. Also das war die einzige Person, rückblickend, die mir da wirklich gut zugesprochen hat, ja.
Nachdem er als Europachef von BlackBerry gekündigt hatte, eine Weile um die Welt gereist ist, da hat sich Markus Müller entschieden, eine Ausbildung als Sterbehelfer zu machen. Bei einem Hospizdienst in München. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen, Herr Müller? Was gab den Anstoß?
Ich habe tatsächlich am Strand in Spanien eine Zeitschrift in den Händen gehalten und da war ein Bericht über einen Sterbebegleiter, über einen Hospizhelfer, der von seinem Alltag geschildert hat und den Beweggründen, warum er diese ehrenamtliche Tätigkeit macht. Und diese eine Seite, dieser Bericht, hat mich damals emotional so erwischt, wie ich das, glaube ich, vorher noch nie erlebt habe. Bin jetzt niemand, der nah am Wasser gebaut ist. Und trotzdem habe ich danach, glaube ich, eine Stunde lang geweint und wusste eigentlich gar nicht genau, warum. Ich habe nur gespürt, dass mich dieses Thema unglaublich berührt und wusste, dem muss ich nachgehen.
Okay, das hat Sie berührt, aber warum haben Sie sich zugetraut und warum hat es Sie gereizt, das tatsächlich selbst zu machen?
Also ich habe dann erstmal viele Bücher gelesen über das Thema Sterben und auch über Sterbebegleitung dann gelesen und habe gespürt, dass mir die Beschäftigung mit dem Thema gut tut. Und rückblickend sehe ich einfach, dass die Beschäftigung mit der Endlichkeit bei mir zumindest bei dazu führt, dass man sich die Zeit, die man hat, dass man sich der Limitierung der Zeit bewusst wird und dann sich genauer überlegt, was mache ich denn mit dieser Zeit, die mir noch bleibt, wo wir ja alle nicht wissen, wie lang das noch ist.
Ja, ich würde gerne noch bei dem Punkt bleiben, dieser Ausbildung zum Hospizbegleiter. Was machen Sie da konkret?
Der Hospizbegleiter oder Sterbebegleiter gibt es ja bundesweit sehr, sehr viele. Das sind ehrenamtliche Menschen, die sind meistens angeschlossen an einen Hospizdienst und werden von dort auch koordiniert und werden dann zu Familien gesandt, die jemanden eben pflegen, der in seinen letzten Tagen, Wochen oder Monaten zu Hause gepflegt wird. Und was wir tun, ist, dass wir meistens einmal die Woche für 2, 3, 4 Stunden der Familie Entlastung bieten und dort eben vor Ort sind und dann kann der Angehörige, der normal die Pflege übernimmt, mal für 2, 3 Stunden seinen eigenen Dingen nachgehen, wie einkaufen gehen oder Sport machen oder was auch immer.
Und machen Sie dann da was im Haushalt oder sitzen Sie einfach am Bett des Sterbenden?
Also wir sitzen tatsächlich am Bett des Sterbenden und abhängig davon, wie der Mensch noch in der Lage dazu ist, zu kommunizieren, spricht man mit dem Sterbenden, manchmal spricht man auch mit den Angehörigen. Ich habe gerade eine Begleitung, wo ich zum Beispiel die ganzen 2 Stunden eigentlich immer mit der Frau des Pflegebedürftigen spreche, weil der Pflegebedürftige im Endstadium Demenz hat und damit auch gar nicht mehr kommunizieren kann. Also das ist sehr unterschiedlich, abhängig eben von der Krankheit auch und des Zustands der sterbenden Person.
Was erleben Sie selbst dabei?
Also das Wichtigste für mich ist immer die Erinnerung an die Endlichkeit. Es ist ja so, dass ich diese Tätigkeit nicht nur mache, um anderen zu helfen, sondern auch mache für mich. Lebe ich mein Leben so, wie ich das leben würde, wenn ich jetzt erfahren würde, ich sterbe nächste Woche oder nächsten Monat.
Und was kann Sterbebegleitung im besten Fall für den oder diejenige bewirken, die da stirbt?
Also die Idee der Hospizbegleitung ist ja die, dass eben jeder Mensch begleitet sterben soll oder sterben können soll. Und das leisten ja auch eben die Angehörigen in vielen Fällen. In Deutschland gibt es ja sehr, sehr viele Pflegebedürftige, die von Angehörigen gepflegt werden. Also 3/4 aller Pflegebedürftigen sind zu Hause und werden von Angehörigen mit der Unterstützung von Pflegediensten gepflegt. Und als Hospizbegleiter versuchen wir das zu ermöglichen, das auch bis zum Schluss zu tun, weil natürlich gerade die letzten Tage oder Wochen für viele Angehörige besonders stressig sind und besonders herausfordernd sind. Und da können wir als Ehrenamtliche eben unterstützen, aber natürlich auch unser Hospizdienst mit den professionellen Ärzten und Pflegern, die ja auch ins Haus kommen können und dort eben von der ärztlichen Seite unterstützen können und dafür sorgen können, dass der Pflegebedürftige eben nicht die letzten Tage dann doch noch ins Krankenhaus verlegt wird, weil die meisten Menschen sich ja wirklich ein Sterben zu Hause wünschen.
Ja, und doch hört man ja oft, dass Menschen nicht sterben können, weil die Angehörigen sie irgendwie am Leben halten, die sich noch nicht wirklich verabschieden können. Erleben Sie das, dass Menschen eher sterben, wenn Sie im Raum sind und die Angehörigen vielleicht gerade mal draußen sind?
Also ich war noch nie am Bett des Menschen gesessen, in der Sekunde, in der er gestorben ist, bei meinen Begleitungen. Nachdem wir ja einmal die Woche eben für ein paar Stunden kommen, wäre das auch ein großer Zufall, wenn das gerade da zufällig passiert. Ich kenne diese Geschichten auch, auf die Sie verweisen. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt. Und es gibt beide Fälle. Also Geschichten, die ich höre, sind auf der einen Seite Menschen, die noch warten, bis die Tochter aus Amerika anreist und sich verabschiedet hat und dann erst sterben. Oder andere eben, die gerade in der Sekunde, wo die Angehörigen mal draußen sind oder sich einen Kaffee holen, diese Sekunde nutzen, um zu gehen. Das ist aber individuell. Also ich glaube, so wie jedes Leben individuell ist, ist auch das Sterben individuell.
Als Unternehmer waren Sie ja darauf gepolt, für jedes Problem eine Lösung zu finden. Als Sterbebegleiter sind Sie mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert, zu der es eben keine Alternative gibt, keine Lösung. Kommen Sie damit gut zurecht?
Das war tatsächlich die größte Herausforderung auch bei der Ausbildung für mich. Die ersten 3 Monate hat man sich mit der eigenen Sterblichkeit beschäftigt und der Frage, wie gehe ich mit dem Thema Tod und Sterben um? Und dann kamen nochmal 7 Monate Gesprächstraining und die Frage, wie begleite ich Menschen in diesem Prozess? Und da habe ich immer wieder gespürt, dass ich bei diesen Rollenspielen immer schnell in diesen Lösungsmodus, den Sie beschrieben haben, gewechselt bin, weil man eben als Unternehmer das Thema gut kennt. Es gibt ein Problem und dann überlegt man sich 2, 3 Alternativen und versucht dann eine davon. Und diese Erkenntnis, dass es in dem Fall eben keine Lösung gibt zum einen und zum anderen, dass aber auch keine Lösung erforderlich ist in dem Moment, sondern dass es genügt, einfach nur da zu sein und diese Sorgen und Ängste der Menschen aufzunehmen und die zu tragen sozusagen oder einfach stark zu sein und zu sagen, ja, ich kann mir vorstellen, dass das für dich jetzt gerade eine sehr beängstigende Situation ist und nicht zu sagen, pass mal auf, vielleicht kannst du mal das probieren oder das probieren, um aus dieser Angst zu kommen.
Top-Manager stehen unter einem enormen Leistungsdruck. Häufig fragt man sich schon, warum tut sich jemand sowas an? Welche Gründe gibt es dafür, sein gesamtes Leben in den Dienst eines Konzerns zu stellen? Was muss sich dieser Mensch beweisen? Markus Müller, wie war das bei Ihnen? Welche Rolle spielte Leistung in Ihrer Familie?
Also mein Vater ist als Flüchtling damals aus Sudetendeutschland nach Bayern gekommen, als junger Bursche mit 4 Jahren, mit 2 Geschwistern, mit seiner Mutter. Der Vater war im Krieg, am Ende des Krieges gefallen. Und der hat damals auf einem Bauernhof als Flüchtling sozusagen ganz unten angefangen, wenn man so möchte, und hat sich dann sein Leben lang eigentlich hochgearbeitet und hatte immer das Ziel, eine intakte Familie und ein Haus und einen guten Job zu haben und hat sich das alles erfüllt und war auch sehr erfolgreich in dem, was er getan hat. Er war die letzten 18 Jahre Geschäftsführer eines mittelständischen Energieversorgers, hat das Bundesverdienstkreuz bekommen, also sehr aktiv und eben auch sehr erfolgreich. Und das war für mich schon immer so auch als Kind ein Vorbild und jemand, dem ich nachstreben möchte. Deswegen hatte ich als Kind auch immer so die Vision, auch eben Manager zu werden. Das Unternehmertum kam dann sozusagen so ein bisschen dazwischen fast. Aber das war für mich schon immer auch ein Grund, vielleicht unbewusst natürlich im Wesentlichen, meinem Vater nachzueifern und ihm auch zu beweisen, dass ich das auch kann, was er vorgelegt hat.
Und Ihre Mutter, hat die Familie gemanagt?
Genau, meine Mutter war zu Hause. Wir hatten noch 3 Geschwister, wir waren 4 Kinder zu Hause. Meine Mutter ist ursprünglich Übersetzerin. Sie wollte, glaube ich, eigentlich immer Ärztin werden und Medizin hat sie immer sehr fasziniert. Zur damaligen Zeit war es aber wohl so, dass dann der Vater gesagt hat, du wirst ja eh mal heiraten und du musst doch nicht studieren, sondern mach lieber eine Ausbildung. Und das hat sie dann wohl auch gemacht und hat dann während der Familienzeit die Familie zu Hause gemanagt und hat dann erst später sich noch den Wunsch erfüllt, zumindest als Heilpraktikerin dann die Ausbildung gemacht und auch einige Jahre noch eine Praxis gehabt, eine eigene.
Mhm. Sie selbst, habe ich gelesen, wollten nach dem ersten Halbjahr auf dem Gymnasium lieber auf eine Waldorfschule. Wie kam das? Das war ja in Bayern schon sehr früh, ne? Nach der 4., 5. Klasse.
Also die Waldorfschule sind ja Gesamtschulen. Das heißt, man kann von der 1. bis zur damals 13. Klasse kann man an der Waldorfschule sein. Meine Mutter war immer in diese Richtung eigentlich ausgerichtet. Ich war als Kind auch mal kurz in einem Waldorf-Kindergarten. Und damals hat dann eine neue Schule aufgemacht in Prien am Chiemsee. Ich bin in Rosenheim aufgewachsen. Und das war in der Nähe, 20 Kilometer. Und dann hat meine Mutter mich eigentlich immer wieder versucht zu überreden, doch in diese Schule zu wechseln, nach der 4. Klasse Grundschule, dann in der 5. eben in die Waldorfschule zu wechseln. Das wollte ich aber nicht, weil alle meine Freunde auch ins Gymnasium gegangen sind und ich auch mich mit dieser Waldorfschule auch nie beschäftigt hatte. Und ein halbes Jahr später hat dann eine Kindergartenfreundin, die auf der Waldorfschule war, mich gefragt, ob ich nicht mal mir das anschauen wollte, den Unterricht. Und zwar hatten wir damals auch Samstag Unterricht und dann bin ich Samstag mal mitgegangen. Und diese 4 Stunden Samstagunterricht haben mich so begeistert von der Art, wie die Lehrer den Unterricht gestaltet haben und wie die Stimmung dort war, dass ich sofort meiner Mutter gesagt habe, also ich möchte so bald wie möglich wechseln. Habe das dann auch getan und dann eben bis zur 13. Klasse dort bin ich auch geblieben und habe dann dort Abitur gemacht.
Und im Rückblick, was hat Sie da besonders geprägt?
Also ich glaube, für mich war das die perfekte Schule. Ich sage immer, Waldorfschule ist nicht für jedes Kind die richtige Wahl, weil es abhängig davon ist, wie das Kind eben tickt. Ich war jemand, der sehr stark auf die ganzen kognitiven Fähigkeiten ausgerichtet war. Mathematik war mein Lieblingsfach. Eher dieses ganze Intellektuelle und künstlerisch eigentlich überhaupt nicht aktiv gewesen. Und die Waldorfschule hat mir eben in diesem zweiten Teil, in diesem ganzen künstlerisch Bereich, hat die mir viele Welten geöffnet. Wir haben damals viel Theater gespielt zum Beispiel. Wir haben 3 große Stücke aufgeführt. Wir haben über Handwerken, Handarbeit und sind teilweise, wir waren mal eine Woche lang in Italien und haben da Steinhauen gemacht. Das sind alles Sachen, die ich sonst nie von mir aus gemacht hätte, die mich aber doch, glaube ich, geprägt haben und die mir auch diesen Ausgleich sozusagen zu diesem reinen Intellektuellen geschaffen haben und die vielleicht auch dazu geführt haben, dass ich mich dann solche Dinge wie dieses Unternehmertum einzugehen, auch getraut habe, weil das ja auch ein bisschen Mut erfordert. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass die Schule da nicht ganz unschuldig daran war.
War die Sinnsuche damals auch schon ein Thema?
Also die Sinnsuche war eigentlich immer ein Thema für mich, aber das war eben lustig, dass ich das so abgekoppelt habe von meinem Job. Also ich habe nie den Sinn im Job gesucht, sondern ich habe mir mit 20 Jahren auch schon Gedanken gemacht, warum bin ich hier und wie funktioniert die Welt und warum sind wir Menschen auf der Welt und gibt es ein Leben nach dem Tod? Und diese ganzen Fragen habe ich mir alle gestellt, aber das war für mich immer völlig separiert von der Frage, was mache ich in meinem beruflichen Leben und möchte ich da erfolgreich sein? Und das hat auch langfristig dann zu dieser Spaltung geführt, zu dieser fast Schizophrenie geführt, die mich auch dann innerlich zerrissen hat, dass ich eigentlich immer zwei Personen in mir gespürt habe, die aber nicht miteinander verbunden waren.
Schizophrenie meinen Sie jetzt aber nicht wirklich krankhaft?
Glaube ich nicht. Also ich habe mich jetzt mit der Krankheit nicht intensiv beschäftigt, deswegen kenne ich die Definition nicht. Es hat sich nur so zerrissen angefühlt, das
Ja,
wollte ich damit
ja.
sagen. Und ich habe es nie geschafft, diese beiden Teile zu verbinden. Ich habe später auch Zeit darauf verwendet, die eben irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Aber irgendwann dann gemerkt, ich glaube, ich muss diese eine Person, dieses Manager-Ich quasi erstmal in Rente schicken sozusagen und dann mich auf dieses andere konzentrieren. Und da kann dann irgendwann dieses Thema Arbeit und Unternehmertum wieder eine Rolle spielen, aber das muss integriert passieren und nicht separat von dem anderen Markus.
Sie haben sich dann auch anderen spirituellen Praktiken geöffnet, zum Beispiel der Tantra-Massage, haben auch darin eine Ausbildung gemacht. Was genau ist Tantra-Massage eigentlich?
Also Tantra ist ja eine Philosophie, so wie Yoga auch, die übrigens auch noch älter als Yoga ist. Und soweit ich weiß, ist sogar Yoga aus dem Tantra entstanden. Also eine viele tausende Jahre alte Philosophie, die beispielsweise davon ausgeht, dass der Mensch verschiedene Energiekörper auch in sich hat und verschiedene Energien im Körper fließen. Die Chakren, vielleicht kennt man die, die im Körper diese Energien eben steuern. Und Tantra-Massage ist, soweit ich weiß, erst in den 80er Jahren entstanden, und zwar von einem Berliner, der damals gesagt hat, er möchte gerne diese Philosophie, diese Ideen von Tantra in eine Massageform gießen und diese Energien im Körper eben durch eine Massage zum Fließen bringen. Und ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich in meinen Beziehungen, in meinen Paarbeziehungen immer die Herausforderung hatte, dass diese Beziehungen entweder auf einer körperlichen Ebene sehr gut funktioniert haben oder auf einer emotionalen, aber nie auf beiden gleichzeitig. Und das hat langfristig dann immer natürlich zu Problemen geführt. Und die Tantra-Massage, so habe ich gelesen, deswegen habe ich mich dem Thema dann geöffnet oder genähert, ist eine Möglichkeit, diese Energien sozusagen wieder in Fluss zu bringen.
Manche sagen, das sei die hohe Kunst der erotischen Berührung. Wollten Sie das vielleicht auch zum Beruf machen oder ist das so eher Ihr persönliches Selbstfindungs- oder Entspannungsprogramm?
Also ich habe ja tatsächlich die Ausbildung gemacht zum Tantra-Masseur und meine damalige Partnerin hat in der Schweiz dann auch, oder wir beide zusammen haben in der Schweiz dann eine Praxis eröffnet, die ich mit ihr zusammen dann auch geführt habe. Also sie hat das im Wesentlichen als Lebensunterhalt gemacht. Ich habe das eher so als Hobby sie unterstützt und ab und zu mal mitgearbeitet. Mein Ziel war jetzt nie, hauptamtlich sozusagen in diesen Bereich zu gehen. Für mich war es tatsächlich ursprünglich eher ein Selbstfindungsthema. Aber dann später schon auch. Ich habe einfach gemerkt, dass es den Menschen unglaublich gut tut, so berührt zu werden. Und das
Nackt,
war ein
ne?
Wunsch, auch
Diese
das
Massagen
weiterzugeben.
finden von beiden Seiten nackt statt.
Ja, das ist richtig. Da ist so die Idee ein bisschen, dass man eben sich gleich begegnet, dass es keine Hierarchie gibt, sondern dass man, das passiert auch auf dem Boden. Es gibt ein Futon, auf dem man steht, erstmal und dann liegt später und sich eben auf einer Ebene begegnet.
So richtig kann mein heutiger Gast Markus Müller das Unternehmergehen nicht aus seinem Leben drängen. Er hat es wieder aktiviert und vor 3 Jahren gemeinsam mit 3 Mitstreitern ein neues Unternehmen gegründet. Nui Care heißt es. Und die 3 haben da eine App entwickelt, die pflegende Angehörige unterstützt. Erstmal die Frage, Herr Müller, was bedeutet dieser Name Nui, Nui?
Ja, Nui kommt tatsächlich aus dem Hawaiianischen und heißt hervorragend, exzellent oder gut. Und natürlich ist es so, dass wenn Sie ein Unternehmen gründen, dann müssen Sie einen Namen finden, der gut klingt, wo auch die Domain noch verfügbar ist, wo es keinen Markenschutz gibt und so weiter. Und Nui, wir haben damals gedacht, die Arbeit, die die Angehörigen machen, weil das war ja unsere Motivation zu dieser Firmengründung, die zu unterstützen, die finden wir toll und finden wir exzellent und hervorragend. Und deswegen dachten wir, passt dieser Name gut.
Was haben Sie denn in der Sterbebegleitung erlebt, das Sie auf die Idee dieser App gebracht hat?
Also ich habe lange immer wieder überlegt, wie ich denn meine unternehmerische Tätigkeit mit diesem Faible oder mit dieser Angezogenheit zu dieser Sterbebegleitung verbinden kann und wie ich daraus sozusagen auch mich geschäftlich engagieren kann und habe da oft lange Zeit nicht den Ansatzpunkt gefunden, habe aber eben festgestellt, dass die Angehörigen natürlich in dieser Pflegesituation zu Hause maximal gestresst sind. Und zwar nicht nur emotional, weil der Mensch jetzt stirbt, das ist verständlich, sondern auch organisatorisch. Also es ist unglaublich ein organisatorischer Aufwand, sich mit allen Beteiligten abzustimmen und zu koordinieren. Gerade dann, wenn der Pflegebedürftige gar nicht mehr sich bewegen kann, wenn der im bettlägerig ist und immer jemand da sein muss. Und ich habe festgestellt, dass die Angehörigen oft gar nicht wissen, was es denn für Unterstützungsleistungen gäbe in Ihrer Stadt, die eigentlich Ihnen helfen könnten. Also auch sowas wie ein Hospizbegleiter ist vielen ja unbekannt. Also die Begleitung, die ich jetzt gerade mache, da hat zufällig mal jemand die Dame darauf aufmerksam gemacht, dass es ja so Hospizbegleiter gibt. Und seit sie das jetzt nutzt, ist sie da sehr, sehr dankbar dafür. Und da dachte ich, diese Informationen, die könnten doch die Menschen auch schneller und besser erreichen. Und da ist eben die Digitalisierung eine Möglichkeit, das eben hinzukriegen.
Und doch ist es ja beim Thema Pflege so, dass sich die meisten eher eine vertrauensvolle Ansprechperson wünschen, die eben in dieser Stresssituation schnell oft sehr schwierig zu finden ist. Was kann eine App da konkret leisten?
Also es gibt ja die sogenannte Pflegeberatung, die die Pflegekassen anbieten, die Krankenkassen anbieten und die ja die Menschen eigentlich auf diese Dinge hinweisen soll und ihnen auch individuell helfen soll, ihre Situation zu Hause eben zu managen und zu verwalten. Und wir haben festgestellt, dass da eben eine Hürde besteht, dass viele Menschen sich erstmal nicht trauen, so eine Pflegeberatung in Anspruch zu nehmen, auch weil natürlich diese Menschen völlige Laien in diesem Bereich sind und da oft erstmal Berührungsängste haben. Und so eine App, die kann jemanden sehr niederschwellig erstmal langsam an dieses Thema heranführen. Man kann, wir haben einen Ratgeber in der App, der es den Menschen ermöglicht, sich zu verschiedenen Themen mal einzulesen, und zwar sehr, sehr knapp und kurz, sehr praxisorientiert, zum Beispiel zum Thema Demenz. Das ist ein Riesenfeld. Wenn Sie einen demenzkranken Partner beispielsweise haben oder eine Mutter haben, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, sich da ein bisschen einzulesen, um zu wissen, wie man mit solchen Menschen umgeht. Meine Erfahrung ist die auch als Hospizbegleiter, dass ich vorher, also bevor ich dieses Wissen hatte und nachher mit Menschen eben ganz anders umgehen kann und auch das Feedback ganz anders ist. Also da helfen wir mit einem Ratgeber, dass wir so den Einstieg ermöglichen zu verschiedensten Themen. Also Schlaganfall ist ein Thema oder wie kann ich jemandem Essen anreichen, wenn der nicht mehr selber essen kann oder wie kann ich verhindern, dass der Druckpunkte hat beim Wundliegen. Also das sind alles so Praxisthemen, die jeder, der zu Hause pflegt, eigentlich kennen sollte. Und da können wir mit dem Ratgeber mal so einen ersten Schritt machen. Und zum Zweiten haben wir einen Chatbot. Das ist ein automatisierter Bot, mit dem man chatten kann, per Chat sich austauschen kann, dem man Fragen stellen kann, der aber auch mir Fragen stellen kann und der mich insbesondere zu der Frage beraten kann, welche Pflegeleistungen ich denn gegenüber verschiedenen Leistungsträgern, wie beispielsweise den Pflegekassen, beantragen kann. Und da ist es so, dass dieses Gespräch, was normalerweise in der Pflegeberatung stattfindet, ja auch immer nach den gleichen Mustern passiert. Die gleichen Fragen werden gestellt, müssen die Antworten damit gematcht werden und dann kommt am Schluss das Ergebnis raus, diese 8 Leistungen kann ich beantragen. Und das kann ein Bot deutlich besser als ein Mensch, weil der zum einen keine Frage vergisst und zum anderen auch keine Antwort vergisst. Das heißt, Sie können da viel besser die Qualität sichern und auch immer dafür sorgen, dass die Antworten auch auf dem neuesten aktuellen Stand sind. Jetzt beispielsweise ändert sich wieder im neuen Jahr einiges im Bereich Pflege.
Ich habe mir diese App genauer angeguckt. Sind wirklich interessante Tools auch dabei, zum Beispiel Übersetzungssoftware, wenn Pflegekräfte kein Deutsch sprechen.
Genau, wir haben festgestellt, dass es gerade in dem Bereich 24-Stunden-Pflege, so nennt man das ja landläufig, wo Angehörige eben nicht vor Ort leben zum Beispiel und man sich dann jemanden holt, der bei dem Pflegebedürftigen wirklich wohnt, dass das oft polnische Menschen sind. Also ich glaube, 80% des Marktes sind polnische Frauen hier in Deutschland, die bei den Pflegebedürftigen wohnen. Und da ist oft die Herausforderung die, dass die Familie natürlich kein Polnisch spricht und die Pflegekräfte dann nicht ausreichend Deutsch. Und über diese Übersetzungssoftware im Hintergrund können die über die App kommunizieren. Die polnische Pflegekraft schreibt auf Polnisch da in den Chat zum Beispiel und der Deutsche sieht es als deutschen Text, schreibt auf Deutsch zurück und die Pflegekraft sieht sofort die polnische Übersetzung.
Es gibt eine kostenlose Version dieser App, Nui Care, bei der man eben diese von Ihnen beschriebenen automatisierten Antworten bekommt. Und dann gibt es eine Premium-Version, die man bezahlen muss, bei der man dann auch mit persönlichen Pflegeberaterinnen verbunden wird. Was kostet das denn?
Also diese Premium-Funktion kostet 19,90 Euro im Monat und dann hat man unbegrenzt Zugriff auf diese Pflegeberaterinnen, die von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr verfügbar sind und die man beliebig oft ansprechen kann. Es ist auch so, dass dieser Preis einmal pro Familie entsteht. Das heißt, man zahlt quasi pro Pflegefall, wenn man so will. Und alle Angehörigen, die in der App dann eingeladen werden, da kann man beliebig viele Menschen einladen, die können dann diesen Service auch nutzen.
NuiCare ist ein Start-up. Inzwischen arbeiten dort knapp 20 Leute. Was machen Sie, Herr Müller, heute als Unternehmer anders als damals?
Also zum einen, eine Sache, die ich komplett, glaube ich, anders mache als früher, ist der Fokus auf das Thema Kultur, Unternehmenskultur. Das war so ein bisschen was mich in der ersten Firma, die ich damals hatte, erst so nach 4, 5 Jahren habe ich gemerkt, ui, da entsteht ja eine Kultur und die entsteht aber gar nicht so, wie ich sie eigentlich gerne hätte. Und deswegen habe ich diesmal viel Wert darauf gelegt, gleich zu Beginn dieses Thema mit allen Mitarbeitern zu besprechen. Auch jede Neueinstellung wird immer wieder mit unseren Werten konfrontiert. Wir haben uns damals 5 Werte gegeben, die wir regelmäßig auch besprechen und die wir versuchen zu leben.
Diese 5 Werte?
Diese Werte sind zum einen Mut. Also wir wollen gern mutig sein und wollen auch Fehler zulassen. Wir haben einen Wert, der nennt sich Wachstum, und zwar jetzt nicht nur Wachstum als Firma, das ist ja wichtig, dass ein Startup auch wächst, sondern auch das persönliche Wachstum. Also wir wollen Zeit schaffen, auch für Menschen, sich selbst zu entwickeln, sich persönlich zu entwickeln. Dann haben wir Vertrauen als Wert. Wir haben den Wert Verantwortung. Also jeder übernimmt auch Verantwortung für die Dinge, die er macht. Und wir haben den Wert Begeisterung. Wir wollen gerne begeistert sein mit dem, was wir tun und uns freuen an unserer Arbeit. Und das ist vielleicht auch noch so ein zusätzliches, was ich merke, was anders ist bei dieser Gründung als bei meiner ersten. Das Ziel ist jetzt nicht, diese Firma möglichst teuer in ein paar Jahren zu verkaufen. Diesmal merke ich, befriedigt mich allein die Tatsache, dass wir Menschen helfen können mit dieser App, deutlich mehr als die Aussicht auf viel Geld irgendwann mal.
Markus Müller, mit Rückblick auf das vergangene Jahr und Ausblick auf das kommende. Was lassen Sie gern zurück? Was wollen Sie mitnehmen? Und gibt's gute Vorsätze?
Also ich bin tatsächlich kein Freund von Vorsätzen zum Jahreswechsel. Ich bin ein großer Freund davon, die Dinge dann umzusetzen, wenn man sie erkennt. Und in den meisten Fällen passiert es nicht am 31.12., sondern das kann unter Jahres auch passieren. Ich habe schon ein paar Ziele für nächstes Jahr, würde ich mal sagen, für unser Unternehmen. Wir wollen mit unserem Unternehmen jetzt im nächsten Jahr auch so ein bisschen den Durchbruch schaffen, dass eben viele Menschen dieses Produkt nutzen können sollen im nächsten Jahr. Das ist unser großes Ziel für nächstes Jahr. Dinge, die ich zurücklasse, die Corona-Pandemie, die uns ja schon seit 2 Jahren jetzt begleitet, ist sicherlich was, was ich gern zurücklassen würde. Ich fürchte nur, das wird nicht so funktionieren. Was ich ein bisschen vermisse tatsächlich, und das ist natürlich der Corona-Pandemie geschuldet, ist die Tatsache, dass man sich im Office, im Büro gemeinsam trifft und dort auch gemeinsam arbeitet. Ich bin jemand, der nicht so gut im Homeoffice arbeiten kann. Also das funktioniert, es läuft sozusagen, aber es macht mir deutlich mehr Spaß, von Menschen umgeben zu sein und dort Ideen zu stricken und an Dingen zu arbeiten. Insofern ist meine Hoffnung so ein bisschen für nächstes Jahr auch, dass das irgendwann mal wieder mehr möglich ist. Ich denke, wir werden nie zu einer kompletten Büropräsenz wieder zurückkommen, aber so eine hybride Art, wo man dann 2, 3 Tage im Büro ist und den Rest vielleicht zu Hause, sowas würde ich mir für nächstes Jahr wünschen.
Vom Topmanager zum Sterbebegleiter und App-Entwickler. Markus Müller hat uns von seinem interessanten Berufswechsel erzählt in dieser Stunde. Herzlichen Dank dafür, Herr Müller.
Sehr gerne. Vielen Dank.